EHI Retail Insights. Der Podcast für alle, die im Retail entscheiden und die von den Besten lernen wollen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der EHI Retail Insights. Unser heutiges Thema ist die Handelsgastronomie. Wir gehen einkaufen und essen oder trinken dabei gleich noch etwas. Ein Kaffee im Möbelhaus, ein belegtes Brötchen im Supermarkt, eine Currywurst im Baumarkt oder ein Snack an der Tankstelle. Ja, hinter all diesen Angeboten steckt längst viel mehr als ein netter Zusatzservice. Die Handelsgastronomie ist ein wachsendes und strategisch wichtiges Geschäftsfeld. Ja, darüber spreche ich heute mit meiner Kollegin Paulina Ulrich, Leiterin des Forschungsbereichs Handelsgastronomie beim EHI. Mein Name ist Clarissa Vorreier und los geht's. Hallo Paulina, ich freue mich sehr, dass du bei mir hier im Studio bist.
Hallo Clarissa, ich freue mich auch.
Wir sprechen ja heute ganz viel über Essen und da würde mich jetzt als erstes interessieren, wenn du im Handel unterwegs bist, was ist dein Go-To-Handelsgastronomie-Gericht oder Snack?
Also ganz kurz zur Einordnung, ich bin ja jetzt seit mehr als 4,5 Jahren, glaube ich, im EHI und war ja jetzt auch schon das eine oder andere Mal im Podcast und durfte berichten von unseren Studien. Und ich muss ehrlich gestehen, ich bin der Salatbar seit den 4,5 Jahren schon sehr treu geblieben. Die hat mich gecatcht. Vor allem, es ist halt einfach so schnell, es ist verlässlich. Weißt du, ich kenne das Angebot mittlerweile. Ich kann mir da zusammenstellen, worauf ich gerade einfach Lust habe. Mhm. Ob es jetzt heute das vegane Chicken ist, ob es das normale Chicken, der Feta, whatever. Und ich habe einfach dann so einen Überblick an so Portionsgröße. Mhm. Genau.
Ja, kann man sich ja auch immer schön zusammenstellen. Ne?
Voll.
Also gibt es ja einige Zutaten.
Preis ist auch recht verlässlich, muss ich sagen. Je nachdem, wie viel Chicken ich reinhaue.
Und das Bäuchlein wird gefüllt.
Korrekt.
Ja. Welche Rolle spielt Handelsgastronomie heute für einen Handelsstandort und warum ist sie für Händler strategisch interessant geworden?
Also du sagst es, ne? Das ist halt wirklich jetzt mittlerweile strategisch wichtig und es ist einfach ein wichtiges Geschäftsfeld. Das hat verschiedene Gründe. Also zum einen können die Händler ihre Handelsmarke dadurch auch emotional aufladen und das mit ganz vielen positiven Gefühlen, ne? Sei es Genuss, Entspannung, Inspiration, aber auch bei vielen ist es so Gemeinschaft, ne? Also im LEH oder auch in anderen Branchen können dadurch wirklich so Treffpunkte auch für Menschen geschaffen werden. Und im Lebensmitteleinzelhandel ist natürlich nochmal der Zusatz, dass die Zutaten, die ja eh schon vorhanden sind, auch verwertet werden können und das natürlich einfach nochmal für diese Frische der Gerichte spricht.
Dann, ja, und das ist ja auch so ein Anzugsort, ne? Also
voll,
wenn ich mich da auch gerne dann irgendwie noch mit Freunden nach dem Einkaufen treffe,
ja,
dann gehe ich vielleicht, zieht es mich eher in den Supermarkt oder in das Möbelhaus.
Ja. Ich meine, es ist natürlich da nochmal vielleicht auch von Generation zu Generation unterschiedlich. Ich glaube nicht, dass wir beide uns jetzt im Supermarkt treffen.
Wer weiß.
Genau. Dann ist es auch jedes Jahr so, dass einfach die Verweildauer dadurch erhöht wird. Ne? Ist ja auch ganz logisch. Also wenn ich einkaufe und dann noch ein gastronomisches Angebot wahrnehme, dann verlängert sich meine Aufenthaltsdauer einfach auch. Und was super wichtig geworden ist in den letzten Jahren, ist, sich vom Wettbewerb dadurch zu differenzieren, ne? Indem man dieses zusätzliche Angebot schafft und somit natürlich auch eher ganzheitlich für den Kunden oder die Kundin und den Gast da ist. So. Und letzter Punkt. Das Thema Handelsgastro ist in den letzten Jahren auch interessant geworden, einfach weil die Konsumierenden weniger Geld im Portemonnaie haben. Das haben wir jetzt auch schon häufiger auch mal gesagt. Und somit hat sich das Ausgabeverhalten der Kundinnen und Kunden einfach auch total verändert. Wenn für eine Mittagspause oder so nicht so viel Geld da ist, dann achten die Menschen einfach stärker auf das Preis-Leistungs-Verhältnis, welches sie auch gut in der Handelsgastronomie finden, also welches gute Preis-Leistungs-Verhältnis sie dort finden. Genau, ich würde sagen, das sind so die wesentlichen Punkte, warum das so wichtig geworden ist in den letzten Jahren.
Also wir wollen ja heute den Fokus so auf die aktuelle EHI-Studie Handelsgastronomie in Deutschland 2026 legen. Was hat dich an der Studie persönlich am meisten überrascht? Gab es da einen Punkt, der dich überrascht hat?
Wir machen die ja jetzt auch schon was länger, ne? Also deswegen.
Vielleicht bist du auch so tief im Thema drin, dass du das.
Dass mich
alles,
gar nichts mehr schockt.
Nee, dass du die Zukunft einfach voraussiehst.
Nee, ich glaube, was mich dieses Jahr nicht überrascht hat, aber ich finde es immer wieder beeindruckend auch zu sehen, ist so diese Gleichzeitigkeit von Vertrautem bei der Handelsgastronomie und Neuem, ne? Also in den Antworten jetzt dieses Jahr von den Händlern ist einfach so, dass diese klassischen Gerichte wie Wurst, also Currywurst, Frikadelle, belegte Brötchen und so weiterhin super super stark sind und gleichzeitig aber auch die Händler so großes Potenzial in den nächsten Jahren sehen für High-Protein, funktionale Ernährung. Ne? Also dass trotzdem irgendwie beides auch so funktioniert.
Ja. Und das nicht ausschließt, ne?
Nee, tut es ja anscheinend gar nicht, weil die ja auch total viele verschiedene gastronomische Angebote halt einfach haben. Ne? Und ich glaube, Handelsgastro muss jetzt sich nicht unterscheiden, einmal in so Tradition und Innovation, sondern das kann wirklich nebeneinander auch total gut funktionieren und dadurch natürlich auch unterschiedliche Zielgruppen ansprechen, ne? Und verschiedene Konsumanlässe einfach auch bedienen. Und deswegen Innovation ist jetzt nicht unbedingt alles Alte abschaffen, sondern vielleicht auch eben das Traditionelle weiterentwickeln, ne? Und dadurch halt nochmal was Neues schaffen.
Ja. Ja, bevor wir jetzt thematisch noch tiefer irgendwie einsteigen, bei einer Studie ist es ja auch ganz wichtig, die Ergebnisse einzuordnen. Vielleicht magst du uns nochmal gerade erzählen, wie die Studie entstanden ist, wen ihr befragt habt und so ein paar Eckdaten zur Stichprobe nennen.
Die Studie machen wir jetzt seit 2018, war glaube ich die erste, also der Forschungsbereich wurde 2017 gegründet, also 2018 die erste. Und wir machen das eigentlich jedes Jahr so, dass wir einen Online-Fragebogen entwickeln, ne, und uns anschauen, welche Fragen könnten dieses Jahr interessant sein. Natürlich haben wir auch immer wieder welche, die wiederkehrend sind. Und dieses Jahr haben 29 Entscheiderinnen und Entscheider aus dem Handel teilgenommen. Die stehen für 6.084 Filialen und einen Bruttoumsatz im letzten Jahr von über 58 Milliarden Euro. Und es war dies Jahr auch wieder eine branchenübergreifende Beteiligung von Lebensmitteleinzelhandel über Tankstelle bis hin zu Textilhandel.
Mhm. Gewisse Stichprobengröße, ne? Die umfasst ja einige
Läden. Die umfasst einige Läden.
Ja. Wenn man das einfach mal so sagen kann. Ja, jetzt wo wir wissen, wo die Ergebnisse so herkommen, steigen wir ein bisschen tiefer ein. Und du hast gerade eben schon gesagt, also die vertrauten Klassiker gehören weiterhin zu den meistverkauftesten Speisen. Und die befragten Händler nennen hier vor allem so Gerichte wie Frikadellen, die Wurst, Currywurst, beides vorhanden, belegte Brötchen, Schnitzel oder auch Fleischkäse und Leberkäse. Was sagt uns denn dieses Ergebnis über die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden in der Handelsgastronomie aus?
Ja, dass diese Speisen auch wieder jetzt im Ranking so weit oben stehen, sagt einfach aus, dass die Gäste einfach auf der Suche sind nach einem schnellen und bekannten Snack, sag ich jetzt mal. Ne? Und ganz eindeutig ist dann natürlich das Bedürfnis nach Fleisch, was wir ja auch nicht übersehen können. Ne? Wurst, Currywurst, Frikadelle, Schnitzel und sowas.
Gibt bestimmt auch die vegetarischen Varianten mittlerweile da, oder?
Teilweise ja. Aber in der Studie ist es schon ganz klar auch mit Fleisch. Ja, das Klassische. Genau, und wir nennen solche Speisen ja auch so die Klassiker der Handelsgastronomie. Ja. Ne? Ich denke einfach, die Gäste wissen, was sie bei diesen Speisen erwartet. Sie kennen den Geschmack, sie kennen die Portionsgröße, ne, beim Leberkäse oder der Frikadelle. Und meistens halt auch den Preis. Ne? Der Preis ist auch bekannt. Und vor allem, wenn der Gast beispielsweise in seiner Mittagspause kommt, dann ist es zeitlich begrenzt. Und es ist einfach verlässlich. Mich überrascht es nicht, dass die klassischen Gerichte weiterhin so gut ankommen. Ich finde es eher crazy, dass die weiterhin so stark sind, wie beständig sie sind auch und wie hoch die Bedeutung ja anscheinend auch bleibt bei all diesen Foodtrends und neuen Ernährungsformen.
Es variiert ja immer mehr, also es kommt so viel Neues auf den Markt, genau. Aber dass die sich ganz halt weiterhalten.
Ja, das ist schon crazy. So, und das heißt ja auch, dass auch wenn sich diese Ernährungsstile verändern, greifen Menschen ja immer noch zu diesen schnellen und vertrauten Angeboten ja auch zurück. Und ganz klar, dass der Preis ja auch eine wesentliche Rolle in der Entscheidung so der Gäste spielt.
Mhm. Kannst du dazu was sagen, wie stark sich gastronomische Angebote je nach Branche, Handelsbranche entscheiden? Also Supermarkt versus Möbelhandel oder Tankstelle?
Total unterschiedlich. Das sind ja auch alles total unterschiedliche Besuchsanlässe, ne, die da bedient werden. Ich meine, das kennt man ja von einem selbst. Ne? In der Mittagspause, keine Ahnung, gehe ich mir beim Rewe den Salat holen. Wenn ich im Möbelhandel bin, dann bringe ich ja alleine von Grund auf schon ein bisschen mehr Zeit auch mit. Und deswegen unterscheiden die sich deutlich, aber auch innerhalb der Branche. Ne? Also im Lebensmitteleinzelhandel gibt es auch unterschiedliche gastronomische Angebote. Da gibt es nicht immer nur die heiße Theke oder nur die Salatbar, sondern da gibt es Sternegastronomie, Convenience, da gibt es alles Mögliche. So, ne? Und
ich finde ja manchmal sogar Weinabende oder sowas statt. Ne?
Beispielsweise, also, ne? Also Events finden auch statt. Deswegen, also die unterscheiden sich total. Und letztendlich entscheiden ja auch genau diese Besuchsanlässe so der Gäste darüber, welches Angebot und welches Konzept auch wirklich funktioniert. Und ich glaube, der gemeinsame Nenner ist so ein bisschen der Standort. Ne? Also das gastronomische Angebot muss einfach auch zum Standort passen.
Ja. Am Wochenende war ich bei IKEA und im Obi. Und IKEA war natürlich auch wieder die ganze handelsgastronomische Fläche da komplett voll. Was ja dann auch mit dem, wie heißt es, Shirtpuller? Ja. Hat das so ausgesprochen? Ja, ja, ne?
Nicht Köttbullar.
Ja. Ich finde das ja immer ganz faszinierend, was das halt für ein Anzugspunkt dann auch ist. Oder voll. Ob das Menschen wirklich dann für die Gerichte teilweise ja nur dahin gehen. Ja. Im Obi gab es dann jetzt die klassische Bäckerei halt vorne drin.
Ja.
Aber auch das war gut gefüllt und dann gab es halt eher so ein bisschen Kaffeekuchen.
Ja. Und auch bei vielen Baumärkten ist ja auch vorne vor dem Unternehmen, ne, ist ja dann irgendwie der Wurst. Der Wurststand.
Stimmt, der Wagen vielleicht. Ja.
Ja. Gehört draußen auch dazu.
Der Hähnchenmann.
Ja. Oder der Wurstmann.
Ja. Ja, also wir haben auf der einen Seite so Currywurst und Frikadelle. Und auf der anderen Seite sprechen wir aber auch schon, ja, seit eigentlich ja schon irgendwie ein paar Jahren, würde ich jetzt fast sagen. Es nimmt immer mehr zu. Über High Protein, über Bowls und auch die internationale Küche. Also, dass sich so die Gerichte werden viel vielfältiger. Was kommt denn nun wirklich? Die Händler sehen bei funktionaler Ernährung und High Protein großes Potenzial für die nächsten Jahre. Aber was genau erwarten sie dann in diesen Bereichen und woran würde man erkennen, dass daraus ein tragfähiger Trend wird? Weil viel wird irgendwie auf den Markt gebracht. Einiges verschwindet wieder. Ab wann?
Das sind halt Trends, ne? Trends kommen auf und sind super dynamisch und verschwinden dann auch schnell.
Also auch kurze Trends.
Ja, ja, voll. Es gibt natürlich auch langfristige Trends, ne, die sich einfach durchsetzen und sich dann auch ins Angebot etablieren. So wie Sushi zum Beispiel, ne? Da sprechen,
das ist ein Brenner.
Ja, sprechen wir von einem wirklich etablierten Trend auch. Dass High Protein jetzt ein Trend ist, das sehen wir ja schon, ne? Also wie viele Produkte sehen wir im Supermarkt beispielsweise auch, auf denen wir den Proteingehalt sehen, so, ne? Also das ist ja schon ein Trend.
Ja.
Und auch sehen wir, dass mehr Konzepte auftauchen, die die Funktionalität des Essens betonen, ne? High Protein und diese funktionale Ernährung stehen ja schon für das Bedürfnis der Gäste, das Essen einfach neben dem Geschmack auch noch einen zusätzlichen Nutzen einfach haben und mehr Energie bringen oder so diese Vereinbarkeit mit individuellen Ernährungspräferenzen, ne, dass das vereinbar ist. Und ich würde nicht sagen, dass das für die Handelsgastronomie so komplizierte Spezialgerichte heißen muss. So. Es lassen sich ja wirklich auch proteinreiche Produkte innerhalb der Speisen einbauen, ne, also integrieren wie in Bowls beispielsweise. Und ich würde sagen, dass dadurch die Klassiker nicht vernachlässigt werden sollten. Das haben wir eben auch gesagt. Die sind so stark und die braucht es auch.
Kriegt man gar nicht weg.
Nee. Aber eben diese Tragfähigkeit, das wird erst dann, wenn diese Produkte nicht nur diese Aufmerksamkeit erzeugen, sondern ja auch wirklich regelmäßig gekauft werden. Ne?
Ich frage mich, ob da auch teilweise mit reinspielt, dass man sich halt nicht so kaputt und fertig fühlt nach dem Essen vielleicht auch, weil ich auch nicht mehr jetzt, sag ich mal, Currywurst reinpfeife und dann vielleicht noch ein Frikadellchen, weil es so lecker war, dann fühle ich mich ja auch ganz anders, als wenn ich einfach irgendwie eine Bowl, die kann man sich ja auch anders gestalten, irgendwie ein bisschen gesünder.
Ja.
Und vielleicht gehe ich dann nochmal die nächste Runde irgendwie durch den Laden.
Naja, voll.
Ich glaube, nach der Currywurst würde ich erstmal da hängen.
Ja, definitiv.
Gibt es da auch bestimmte Anforderungen, die so Foodtrends in der Handelsgastronomie erfüllen müssen, damit sie im Alltag funktionieren?
Definitiv. Also erstmal muss es natürlich den Kundinnen und Kunden gefallen.
Mhm.
Ne? Dann muss es auch, weil die Handelsgastronomie so alltagstauglich ist, sag ich mal, muss sie auch im Alltag einfach gut einsetzbar sein und umsetzbar sein und sich im Endeffekt auch für die Händler rechnen.
Mhm.
Sonst lohnt sich das nicht. Das heißt, es sollte schnell zubereitet werden können. Die Zutaten müssen dann auch wirklich zuverlässig verfügbar sein und die Abläufe dürfen natürlich nicht zu kompliziert sein, so, weil sie sich ja auch integrieren müssen so in den ganzen Ablauf. Ja, und es ist natürlich so, dass das Trendprodukt die Kundschaft einfach nicht überfordern darf, ne? Also man muss wirklich ja auch so auf den ersten Blick verstehen, was das Produkt ist und warum man es kaufen sollte. So. Und ich würde sagen, wenn ein Produkt nur gut klingt, ist aber zu kompliziert, zu langsam oder auch zu teuer ist, so, dann wird es sich wahrscheinlich auch einfach nicht durchsetzen.
Ja, das kann gut sein. Also eigentlich laufen wir dann einfach parallel weiter, die Protein Bowl und auch die Currywurst. Also
würde ich so sagen.
Wir haben festgestellt, da löst nicht das eine das andere ab.
Nee.
Wahrscheinlich wird es beides weitergeben, was ich auch gut finde. Die Kundschaft entscheidet am Ende ja auf jeden Fall auch über den Preis und auch dann darüber, wie gut das Angebot in den eigenen Alltag passt. Ja, und die Handelsgastronomie punktet im Vergleich zum übrigen Außerhausmarkt deutlich mit den Preisvorteilen.
Mhm.
Welche Bedeutung hat dieses Preis-Leistungs-Verhältnis für die Positionierung der Handelsgastronomie?
Das ist definitiv ein zentraler Wettbewerbsvorteil der Handelsgastro. So. Und im Vergleich zum übrigen Außerhausmarkt kann sie einfach häufig ein preisgünstigeres Angebot machen. Und dadurch bleibt Gastronomie auch bei so preissensiblen Kundinnen und Kunden attraktiv und wird einfach leichter, so zu einem regelmäßigen Bestandteil auch des Einkaufs. Und es geht nicht darum, besonders billig zu sein, ne? Die Kundschaft erwartet wirklich auch Qualität von diesem Angebot und eine ausreichende Portion, ne? Und auch eben diese schnelle Abwicklung. Und der eigentliche Anspruch ist wahrscheinlich so ein verlässliches Angebot mit diesem nachvollziehbaren Gegenwert auch, ne, den die Kundschaft bekommt. Und die Gäste kaufen einfach so, wie es ihre monetäre Situation auch zulässt. Wenn sie ein preiswertes, aber qualitativ gutes Angebot in Anspruch nehmen können, dann machen sie das auch. Und das würde ich genauso machen.
Ja, definitiv. Ich finde auch, dass oft die Portionsgröße halt entscheidet.
Ja, voll.
In der Studie habe ich gelesen, das Mittagsgeschäft macht fast 60% der Handelsgastronomie aus. Und da möchte man ja dann auch auf jeden Fall erstmal satt werden. Weiß ich nicht, vielleicht ist das Frühstück irgendwie klein ausgefallen oder man hatte keine Zeit und hat gar nicht gefrühstückt. Und dann hast du ja noch ein paar Stunden vor dir nach dem Mittag und dann möchtest du ja auf jeden Fall satt werden. Und wenn du dann einfach nur so ein kleines Mini-Portionchen hast, für das du vielleicht auch noch viel mehr Geld ausgibst, als du eigentlich kannst.
Das kann das einfach auch frustrieren, ne?
Genau. Ja. Und wenn es das erfüllt, ist es ja echt, das zieht dich wieder dahin.
Ja.
Und lässt sich das nochmal kaufen. Ja, so dieses Mittagsgeschäft, was ja auf jeden Fall boomt in der Handelsgastro. Was sagt das so über den typischen gastronomischen Anlass aus? Und kann man da irgendwie auch was mit der Verweildauer der KundInnen rausziehen?
Also ich glaube, dafür sollten wir uns einmal anschauen, wie die handelsgastronomisch relevanten Standorte in Deutschland auch verteilt sind. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil da sehen wir, dass der Lebensmitteleinzelhandel mit über 77% den Markt auch dominiert. Ne? Also da gibt es einfach total viel handelsgastronomisches Angebot. Und im LEH geht es bei der Gastronomie natürlich auch sehr häufig um die Mittagspause. Und viele Menschen suchen dann ein Angebot, was eben schnell ist, preislich attraktiv ist. So, ne? Und deswegen ist natürlich, wenn wir uns dann das Ergebnis der Studie anschauen, wenn der LEH so dominant ist, dann ist natürlich auch innerhalb der 60% auch viel LEH enthalten. So, ne? Das ist bei anderen Branchen liegen da andere, liegt der Fokus auf einer anderen Tageszeit. So, aber wenn wir damit erstmal gehen, jetzt irgendwie im Möbelhandel oder im Modehandel, dann wäre das Bild einfach auch ein anderes so. Und dort kann es dann stärker um Aufenthaltsqualität, Genuss oder auch eine längere Verweildauer gehen. Aber genau, weil der Lebensmitteleinzelhandel eben im Gesamtmarkt so stark vertreten ist, prägt es halt das Bild. So, und unsere Studie zeigt aber auch, dass die Kundinnen und Kunden im Durchschnitt etwa 17 Minuten in der Handelsgastronomie verweilen. So, das passt ziemlich gut so zu diesem schnellen Mittagsgeschäft. Also man möchte sich kurz hinsetzen, etwas essen und dann den Einkauf oder den Alltag halt so weiterführen. Und ich kann das auch an meiner eigenen Mittagspause so festmachen. Ne? Also sagen wir mal, ich habe irgendwie eine halbe Stunde Pause oder will eine halbe Stunde ungefähr Pause machen.
Ja, fünf Minuten hin.
15 Minuten
essen.
Dann sind ja schon 10.
Ja.
So, bleiben noch 20 und dann stelle ich mir einen Salat zusammen da, bringe vielleicht noch einem Kollegen von der heißen Theke die Frikadelle mit.
Das sind die liebsten KollegInnen.
Genau. So, und kauf noch ein bisschen was ein, was ich für abends brauche oder so. Ne? Dann bin ich ja auch ungefähr diese 15 Minuten vor Ort. Also es kommt schon ganz gut hin. So.
Ihr habt auf jeden Fall auch die Wachstumstreiber abgefragt. Und die wichtigsten Wachstumstreiber sind Snackgeschäft, To-Go und Takeaway. Welche veränderten Konsumanlässe oder Bedürfnisse stehen denn dahinter?
Die Menschen essen einfach flexibler, ne? Also viel mehr verteilt über den Tag und nicht mehr diese klassischen Mahlzeitenstrukturen wie früher morgens, mittags, abends, sondern es gibt doch viel, viel mehr dazwischen. Und deswegen ist halt nicht jeder gastronomische Anlass auch ein klassisches Mittagessen, ne? Mit irgendwie ausreichend Zeit, sich hinzusetzen. So viele Kundinnen und Kunden suchen einfach schnelle Lösungen zwischen 2-3 Terminen während des Einkaufs so, oder auch auf dem Weg, keine Ahnung, zum nächsten Ziel. Ne? Mhm. So To-Go und Takeaway passen deshalb einfach zu einem Alltag, in dem Zeit knapp ist und Essen mobil funktionieren muss. So. Und gleichzeitig ermöglichen diese Snacks auch kleinere und spontanere Einkäufe. Ne? Für Händler sind diese Angebote auch interessant, weil sie zusätzliche Anlässe schaffen so, und nicht ausschließlich von diesem klassischen Mittagsgeschäft abhängen.
Mhm. Wir haben eben festgestellt, dass 17 Minuten so ungefähr der klassische Aufenthalt in der Handelsgastronomie sind. Aber trotz diesem relativ kurzen, also man verbringt jetzt keine Stunden da, aber trotz dieses relativ kurzen Aufenthalts ist freundliches Personal so der wichtigste Erfolgsfaktor. Was macht den persönlichen Kontakt so in diesem schnellen Geschäft so wichtig?
Ich glaube, genau weil es so schnell ist, ne, ist natürlich dieser ganz kurze persönliche Kontakt wichtig. Und wenn der gut ist, dann kann das schon super entscheidend sein, ne? Weil die Mitarbeitenden, die sind natürlich der direkte Kontaktpunkt auch, ne, zwischen Kundschaft und diesem gastronomischen Angebot. Und sie können einfach in super wenigen Sekunden vermitteln, ob der Ablauf funktioniert, ob man sich dort gut aufgehoben fühlt und ob man diesem Angebot auch vertrauen kann. Ne, es sind einfach die ersten Ansprechpersonen, die so dieser Vermittlungspunkt zwischen diesen beiden Sachen ist. Und ich würde sagen, dabei geht es auch um Orientierung. Also, was ist heute im Angebot? Was ist super frisch? Wie läuft die Bestellung? Irgendwie so, ne? Also, wenn solche Fragen dann wirklich schnell und persönlich auch geklärt werden können, dann wird der Besuch für Kundinnen und Kunden einfach nochmal, also man fühlt sich dann vielleicht auch angenommener und zugehöriger, ne? So, und ich würde sagen, gerade bei Lebensmitteln spielt Vertrauen einfach eine super große Rolle, ne? Das ist etwas, was wir zu uns nehmen, so. Und die Mitarbeitenden stehen natürlich auch für die Qualität und die Kompetenz so des Unternehmens. Und ein freundlicher und aufmerksamer Kontakt, da kann deshalb auch aus rein funktionalen Kauf einen persönlichen Moment so machen, ne? Und selbst wenn der Besuch nur 10 Minuten dauert, so, aber es ist ja einfach ein Kontaktpunkt.
Ja, man kennt es ja auch irgendwie aus dem eigenen Alltag. Also für mich ist, also ob es jetzt in der Handelsgastronomie ist oder einfach nur man an der Schlange steht irgendwo und wartet und da auch eine Kundin ist, mit dem man halt einfach kurz ein bisschen schnackt und einem ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert wird, das wertet ja wirklich den Tag irgendwie auch schon auf, den Moment, den Besuch.
Ja.
Und vielleicht auch, wenn man es gerade in Mittagspausen macht, kommen ja auch nicht alle aus dem Büro.
Ja.
Mein Homeoffice ist ja auch weit vertreten und dann ist das vielleicht auch so mit der einzige
persönliche Kontakt am Tag.
Ne? Ja. Und das
traurig
kann man dann,
aber.
Ja, oder manche Menschen kommen mit Sicherheit auch in die gastronomischen Städten irgendwie dann da rein, verbinden das mit dem Einkauf, um einfach diesen zwischenmenschlichen Kontakt
zu haben. Ja, voll.
Hast ja
voll.
Eine Kasse,
ja.
Aber dann auch natürlich bei einem gastronomischen Angebot.
Ja.
Deswegen, ich kann das schon nachvollziehen. Ja, das Personal ist super wichtig und gleichzeitig sind ja hohe Lohn- und Personalkosten sowie auch die Personalsuche in vielen Bereichen, wie auch der Handelsgastronomie, gerade die größte Herausforderung. Wie stark begrenzen diese Themen derzeit die Entwicklung in der Handelsgastro?
Ja, also es sind aktuell natürlich super wichtige Themen, ne, weil Gastro einfach ein super personalintensives Geschäft ist. Ne? Und wenn Mitarbeiter fehlen oder die Personalkosten steigen, so, dann wirkt sich das schnell auch aus, ne, auf Öffnungszeiten, auf den Service und natürlich dann auch auf die Wirtschaftlichkeit. Und wir haben in unserer Befragung deshalb nicht nur gefragt, wie schwierig es ist, neues Personal zu finden. Uns hat auch interessiert, wie die Händler Mitarbeitende halten und auch weiterentwickeln und wie sie gleichzeitig somit auch so produktiver und wirtschaftlicher arbeiten können. Und aus meiner Sicht geht es nicht darum, Service und Wirtschaftlichkeit so gegeneinander auszuspielen. Beides muss irgendwie zusammen funktionieren. Und dafür braucht es halt einfach klare, gut geplante Abläufe, so, ne? Um eine möglichst gute Produktion auch dann machbar zu machen.
Du hast gerade von den Ansätzen gesprochen, um zum Beispiel Personal zu halten oder so. Was machen die Händler dann da? Also was gibt es da für Initiativen?
Also ich glaube, ganz, ganz wichtig sind einfach die Schulungen, die Händler auch anbieten, ne, um sich in bestimmten Bereichen auch weiterentwickeln und weiterbilden zu können. So. Und wenn das natürlich auch gut funktioniert und Service, Verkauf, Küche und sowas alles gut zusammen funktioniert, dann ist das natürlich auch teambildend. So, ne? Und deswegen würde ich sagen, dass Schulungen so mit das Wichtigste sind, damit sich die Mitarbeitenden auch sicher und wohlfühlen in dem, was sie tun.
Ja, das macht Sinn. Dann lass uns doch jetzt noch einen kleinen Ausblick geben, so zum Schluss. Ich bin gespannt, wie du das jetzt einschätzt. Also wenn du die Ergebnisse zusammenfasst, wo müssen Händler in den nächsten 3 Jahren besonders ansetzen, um Wachstum und Wirtschaftlichkeit miteinander zu verbinden?
Ich glaube, ich würde mich da einfach den Händlern tatsächlich anschließen und sagen, dass unter anderem der Bereich Snack dort ein Wachstum stattfinden wird. Wir sind mittlerweile auch einfach so daran gewöhnt, dass wir uns so schnell versorgen können, ne? Weil alles schneller passiert. Und in dem Kontext vielleicht noch ein Ergebnis aus der Studie, jetzt noch so zum Schluss. Über 25% der Händler wollen in Zukunft Gastronomieflächen vermieten. So, und das schafft natürlich nochmal neues Potenzial auch für die Integration von neuen Konzepten, ne? Die jetzt nicht in Eigenregie auf den Flächen passiert, sondern Angebote, die vielleicht auch nochmal eine neue Zielgruppe ansprechen. Und ich glaube, darin kann auch nochmal Wachstum liegen, ne? Durch die Erschließung auch von neuen Zielgruppen. So, und trotzdem bleiben, wie gesagt, diese Klassiker auf der Angebotsseite einfach super wichtig. Und nicht jeder Trend sollte mitgegangen werden, was, glaube ich, auch total klar ist, weil es muss zum Standort passen, es muss zur Kundschaft passen und natürlich auch zu den vorhandenen Prozessen im Unternehmen. Ne? Mhm. Nur weil ein Trend aufkommt, kannst du nicht deine kompletten Prozesse irgendwie neu denken. So. Und genau, auf der wirtschaftlichen Seite würde ich sagen, können wirklich digitale Lösungen so beim Personaleinsatz und Personalplanung unterstützen. So, ne?
Ja, stimmt. Da hatten wir ja auch schon einige Beispiele im Podcast, die das gezeigt haben, dass das sehr viel Arbeit abnehmen kann und die Effizienz steigert. Ja, die Studie hat auch noch gezeigt, dass vor allem die Generation X und auch die Babyboomer besonders ausgabefreudig sind im Moment. Gleichzeitig ist auf jeden Fall auch die jüngere Zielgruppe, weil die ja noch länger KundInnen sein werden. Wichtig für die Zukunft, welche Konzepte können beide Gruppen ansprechen?
Ich glaube, dass erstmal diese beiden Generationen, die du genannt hast, Babyboomer und Generation X, nicht im Moment nur als ausgabefreudiger wahrgenommen werden, das ist ja ganz wichtig, sondern dass sie schon länger auch ausgabefreudiger wahrgenommen werden. Mhm. Und sie sind einfach diese kaufkräftige Stammkundschaft, ne? Und deswegen ist es halt auch so wichtig, dass diese Kundinnen und Kunden nicht aus dem Blick verloren werden. So, ne? Und gleichzeitig müssen natürlich auch Händler jüngere Generationen ansprechen. Ich glaube, interessant sind vor allem Konzepte, die vertraute Gerichte, also über die wir jetzt eben auch gesprochen haben, mit diesen aktuellen Ernährungsbedürfnissen so vereinen. Also zum Beispiel bekannte und beliebte Speisen, aber ergänzt durch frische und proteinreiche Varianten. So, und ich kann da auch ganz persönlich sprechen, dass gerade mittags achte ich schon darauf, was ich esse. Also zum einen, weil ich mich gerne gesund ernähren möchte. Und zum anderen will ich einfach nach so einer schweren Mahlzeit, die ich zu mir nehmen würde, bin ich einfach im Foodkoma, ne? Und dafür ist dann auch mein Arbeitstag dann einfach auch zu lang.
Ja, das stimmt. Also vielleicht gibt es ja dann irgendwann irgendwie so eine High-Protein-Currywurst-Bowl.
Ja, maybe.
Ja, kann man ja irgendwie
mal sie testen.
Ineinander fließen lassen. Ja, ich tatsächlich auch. Ja. Ja, sind wir mal gespannt, was das irgendwie gibt in der Zukunft. Du wirst uns auf jeden Fall auf dem Laufenden halten.
Auf jeden Fall.
Es hat ganz viel Spaß mit dir gemacht.
Dito.
Danke, dass du hier warst.
Danke dir.
Ja, das war unsere Folge zur Handelsgastronomie. Wenn man die Studie so auf einen Gedanken herunterbrechen mag, dann vielleicht auf diesen hier. Die Handelsgastronomie muss nicht zwischen Tradition und Trend wählen. Erfolgreich wird sie dort sein, wo sie vertraute Produkte mit modernen Bedürfnissen verbindet. Also mit fairen Preisen, schneller Verfügbarkeit, mehr Frische und vor allem auch einem guten Erlebnis. Wenn euch die Folge gefallen hat, folgt gerne den EHI Retail Insights. Bewertet uns auf eurer Podcast-Plattform eurer Wahl. Und ja, empfehlt die Folge weiter. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Ciao.
Mit unserem Wissen die Zukunft des Handels gestalten. Dafür forschen wir. EHI. Gemeinsam besser handeln.